Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Oberarzt und Unterrichtsbeauftragter im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie und mein heutiger Gesprächspartner ist mein Oberarztkollege Raphael Küche. Hallo Raphael.
Hi, grüß dich, Olli.
Raphael ist bei uns leitender Oberarzt für die Unfallchirurgie und eines seiner klinischen Schwerpunkte ist die Alterstraumatologie. Über die wollen wir heute reden. Raphael, ab wann ist man denn alt?
Ja, ich fühle mich eigentlich schon alt, aber für Patienten gibt es da besondere Kriterien. Und die WHO definiert den alten Patienten ab 60, das ist schon eher zum Schlucken, da bin ich auch bald. Aber wir in der Alterstraumatologie sehen den Menschen eigentlich eher im biologischen Alter wichtig. Also das kann sein, dass ein 85-Jähriger, der jetzt gerade beim Fahrradfahren gestürzt ist, beim Triathlon, dass der auch noch sehr jung ist und biologisch jünger ist als ein 58-Jähriger, der halt sein Leben lang Drogenabusus betrieben hat. Der erscheint dann nicht nur so, sondern auch der Aspekt der Knochen und aller Organe ist dann dementsprechend auch so alt, sodass man das gar nicht so eng ziehen kann. Wenn man das mit einem Datum belegen wollte oder mit einer Zahl, dann würde man das vielleicht so bei 75 machen. Diese Zahl hat sich übrigens in den letzten Jahren nach oben verändert. Wenn man 60-Jährige fragt, dann sagen die, naja, so ab Ende 70 ist man alt.
Es ist ja so, dass wir eine ganze Zeit lang gesagt haben, zumindest bei den Schenkelhalsfrakturen, ab 65 machen wir so einen scharfen Cut. Und eigentlich ist das ja ein nicht ganz so logisches Alter. Also warum gerade 65? Wenn man es hinterfragt, ist das ja der Eintritt in die Rente gewesen. Und irgendwann hat man wahrscheinlich gesagt, naja, okay, mit 65 geht man in die Rente, ist man alt, so wie man mit 18 auf einmal erwachsen ist, weil man da eben eine Volljährigkeit hat. Aber in der Alterstraumatologie ist das ja eben anders, weil es ja dann nicht nur die Schenkelhalsfraktur gibt. Aber wenn ich das jetzt höre, 60 und auch 70, paar 70, wird einem ja Angst und Bange. Das ist ja die Boomer-Generation, die haben ja bis jetzt noch die Gesellschaft getragen, die kommen jetzt in das Alter. Was kommt da auf uns zu? Haben wir da einen Sturm zu erwarten oder einen Tsunami an alterstraumatologischen Patienten?
Ja, das habe ich eigentlich schon vor 20 Jahren in den Vorträgen erzählt, dass der demografische Wandel eigentlich jetzt schon darauf hinweist, dass die Zunahme der Patienten bis 2035 je nachdem, wie man das rechnet, mehrere 100% ist. Also das wird sich vervielfachen. Und eigentlich sind wir in diesem Wandel schon drin. Auch bei uns in der Klinik hat sich die Zahl zum Beispiel der hüftgelenksnahen Frakturen nahezu verdoppelt. Und das ist nicht nur, weil wir mehr Zuweisung bekommen, sondern tatsächlich, weil halt immer mehr Leute älter werden und man dann eben auch regelhaft mit mehr solchen Verletzungen rechnen muss. Aber ich sehe das nicht so als Tsunami, bei dem steht man ja schutzlos gegenüber, sondern das ist ja auch nichts, was jetzt sofort passiert, sondern wir sind darauf vorbereitet und passen uns in der Versorgung und in der Behandlung da eigentlich ständig drauf an. Und ich sehe eher, dass wir da besser sind als vor vielen Jahren.
Ich denke auch, dass wir viel gelernt haben in der Versorgung von alten Patienten. Aus deiner Erfahrung, was macht den alten Patienten für uns in der Unfallchirurgie so besonders?
Also da ist auf der einen Seite das, was den Unfallchirurgen natürlich besonders interessiert, ist natürlich die Knochensituation da. Also wir haben mehr mit Osteoporose zu tun und dann denkt man, naja gut, da heilt der Knochen auch nicht so gut. Was aber nicht der Fall ist, nur ist die Versorgung etwas aufwendiger. Und dann haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass eigentlich, oder Jahrzehnten, dass eigentlich der Patient deswegen so besonders ist, weil er kommt mit ganz anderen Voraussetzungen. Wir haben sonst verletzte, gesunde Menschen und jetzt haben wir Patienten häufig, die eigentlich an so einer kippligen Situation stehen, die schon zu Hause nicht gut versorgt sind. Und die auf dieser kippligen Situation jetzt umgeschubst werden. Und das sorgt für viele, viele Dinge, die dann letzten Endes zu viel gesundheitlichen Problemen führen können, aber auch insbesondere zu Delir, wozu wir gleich nochmal kommen. Wir haben, die Patienten haben von vornherein schon viele Medikamente, die ja häufig gar nicht mehr so wichtig sind für die alten Menschen. Ich denke da zum Beispiel an Antihypertensiva oder Diabetes-Medikamente, das ist alles straff eingestellt. Und wenn dann so ein Unfall kommt, der die Patienten ja dann schon aus dem Gleichgewicht wirft, dann sind diese Medikamente dann plötzlich gefährlich, gerade bei den Antihypertensiva. Der Patient hat vorher immer noch Angst vor hohem Blutdruck gehabt und jetzt ist eher eigentlich die Hypotonie in der Zeit um die Operation drumherum das, was ihn gefährdet. Und es ist eigentlich auch gar nicht so dramatisch, wenn jetzt beim hochalten Menschen der Blutdruck mal etwas höher ist.
Du hast jetzt mehrere Krankheitsbilder angesprochen, von denen wir auf ein paar noch eingehen wollten. Das eine ist die Osteoporose. Da will ich darauf verweisen, dass wir über das Thema einen eigenen Podcast machen und da jetzt nicht zu sehr in den therapeutischen und diagnostischen Bereich einsteigen werden. Wir werden die Osteoporose immer mal wieder erwähnen und sagen, was das für uns in der Akutsituation bedeutet. Aber ein anderes Krankheitsbild, das du angesprochen hast, das ist ja etwas, das uns nahezu früher täglich begegnet ist, jetzt zum Glück nicht mehr so häufig, weil wir da sehr viel gelernt haben, nämlich das Delir. Das war ja früher so dieser Klassiker, man kam auf Station morgens und wurde schon empfangen mit: Der Patient XY ist völlig durch den Wind. Kannst du kurz erklären, was bedeutet das, ein Patient ist im Delir?
Ja, also früher hat man auch dazu gesagt, ja, der ist im Durchgangssyndrom oder, wie du sagst, durch den Wind. Also Patienten, die vorher eigentlich gut orientiert waren und mit denen man sich gut unterhalten konnte, sind schlagartig oder auch über Nacht plötzlich nicht mehr zugänglich, die reagieren nicht mehr, die wissen nicht mehr, wo sie sind, wer sie sind, sind also weder zeitlich noch örtlich noch zur Person orientiert und werden dann in dieser hilflosen Situation häufig auch aggressiv, oder das ist eigentlich das, was früher schon immer aufgefallen ist oder was sehr viel häufiger ist, ist das stumme Delir. Also die gucken dann nur noch vor sich hin, nehmen keinen Kontakt mehr zur Außenwelt auf. Und das sind eigentlich die Patienten, die eben dadurch, dass das so ruhig verläuft, eben noch mehr gefährdet sind. Das Delir ist ein akuter Zustand, der eigentlich einem Herzinfarkt gleich zusetzen ist von der Dringlichkeit. Es muss sofort behandelt werden. Und die Patienten sind durch verschiedene Ursachen vollkommen verwirrt und wissen gar nichts mehr und brauchen dann eben genau das Richtige. Dafür verwenden wir häufig auch unsere Geriater oder alternativ auch gerne Psychiater, die sich damit sehr gut auskennen. Wir haben viele Dinge, die wir schon tun können, allein um das zu vermeiden. Zur Prophylaxe gehört da zum einen, dass der Patient ausreichend Flüssigkeit bekommt die ganze Zeit. Und wenn man jetzt einen Patient viele Stunden nüchtern lässt vor einer Operation, dann ist das hochgefährlich. Dann sollen die Patienten genau wissen, wo und wann sie sind. Deswegen haben wir in den Zimmern auch große Kalender, wo deutlich draufsteht, welcher Wochentag ist und welche Jahreszeit, steht sogar drauf. Die Patienten sollen immer sich orientieren können, also die brauchen ihre Brillen und die Hörgeräte, sie sollen sich verständigen können. Man soll mit ihnen reden können und das ist gerade um eine Operation drumherum auch ganz wichtig. Wenn man jetzt eine halbe Stunde irgendwo an der Stelle steht in Erwarten der Operation und man möchte eigentlich jetzt irgendwas fragen oder irgendwas sagen und kann sich nicht äußern oder schämt sich, weil man das Gebiss nicht dabei hat oder man sieht gar nichts, man ist in so einem Nebel und sitzt da und man denkt eigentlich, ja, man tut ihnen Gefallen, dass man jetzt auf die Brille aufpasst und auf die Station lässt. Genau das ist alles kontraproduktiv und dann kommen noch die Medikamente dazu während der Operation, wo halt doch manchmal auch womöglich was Sedierendes genommen wird oder so. Und das ist dann gefährlich und schmeißt den Patienten aus dem Gleichgewicht. Und allein das Verwenden der falschen Schmerzmedikamente, die dann in der Leber um abbauende Enzyme kämpfen. Da kann allein die Gabe des falschen Schmerzmittels oder eines Beruhigungsmittels dazu führen, dass es letzten Endes dann in einer Verwirrtheit, in einem Delir resultiert. Und das ist besonders deswegen dramatisch, weil das sehr viel häufiger dann für den Patienten in einer Demenz endet und auch Patienten, die um eine Operation drumherum ein Delir bekommen, enden sehr viel häufiger dann hinterher nicht mehr selbstständig, wo sie herkommen, im eigenen Zuhause, sondern sind hinterher in einem Pflegeheim.
Und das ist ja wirklich oft dramatisch, wenn man das sieht, wenn hier Patienten hinkommen, die eigentlich, du hast es ja so schön gesagt, so auf Messerschneide ein stabiles Leben geführt haben zu Hause und für sich selbst sorgen konnten. Und dann hier kommen die auf einmal ins Delir und sind nicht mehr wiederzuerkennen. Wenn man die dann aber gut behandelt, sind die auf einmal wieder ganz die Alten. Also das ist ja schon zu managen, aber man muss halt auch an diese banalen Dinge denken, was du gesagt hast, finde ich ganz wichtig, dass die ihre Brillen haben, dass die ihre Hörgeräte haben, wissen, welcher Tag ist, wissen, wo sie sind und dass man auch bei den Medikamenten wirklich mal aufpasst und schaut, was kriegen die und was können wir da vielleicht absetzen.
Diese Reversibilität, da möchte ich nochmal wirklich drauf eingehen, wenn man das schnell genug merkt und den Patienten richtig behandelt, dann kann das vollständig reversibel sein und während eben früher die Patienten dann fixiert wurden am Bett, Freundschaftsbändchen haben wir dazu spöttisch gesagt, schlimme Zeiten, dann hat man den Patienten vollkommen falsch behandelt. Das sehen wir Gott sei Dank heute in der modernen Altersdramatologie gar nicht mehr. Und diese aggressiven Patienten, die dann um sich treten, das ist auch eine wirklich absolute Ausnahme geworden. Und der Patient kann dann wieder vollständig normal hinterher werden, so wie vorher, und überhaupt kein Problem mehr haben. Also ganz wichtig, diese Patienten zu beachten und sie richtig zu behandeln und richtig als Notfall anzusehen und nicht, naja, das wird schon wieder.
Jetzt machen wir mal einen harten Schritt von den Delir- und Osteoporose-Erkrankungen zu unseren Erkrankungen, die wir behandeln. Gibt es denn bei den alten Menschen Frakturen, die so ganz typisch sind, oder kann man das nicht sagen?
Also wir haben natürlich vollkommen typische Frakturen des alten Menschen und die Gesetzgebung hat sich da sehr kapriziert auf die hüftgelenksnahen Frakturen, die da sehr genau untersucht werden und wo also der GBA-Beschluss.
Das heißt was, GBA?
Also GBA ist der gemeinsame Bundesausschuss, der sich sehr konzentriert auf die hüftgelenksnahen Frakturen, weil dort bei diesen Patienten es sehr viel Untersuchung gibt zur Versorgungsqualität und für die Faktoren, die für diese Patienten wichtig sind. Und daraus abgeleitet wurde schon 2019 der sogenannte GBA-Beschluss für die hüftgelenksnahen Frakturen, wo eine Versorgungsstrategie und Versorgungsstrukturen festgelegt wurden, die jetzt auch im Detail vorgeschrieben sind und auch geprüft werden, ob die durchgeführt werden. Und neben diesen hüftgelenksnahen Frakturen gibt es natürlich eine Menge osteoporotische Frakturen. Wir denken da an Wirbelkörperfrakturen und ganz typisch ist natürlich auch die distale Radiusfraktur. Und auch die Humeruskopffrakturen gehören dazu. Und wenn man so eine Fraktur erleidet, kann man eigentlich schon von vornherein sagen, damit hat man die Indikation für eine Osteoporose-Therapie eigentlich schon bekommen. Und ab dann sollte die auch durchgeführt werden.
Für alle die, die jetzt die Frakturen nicht wiedererkannt haben, es gibt schon einen Podcast über hüftgelenksnahe Frakturen und einen Podcast für Verletzungen rund um die Schulter, da gehen wir in dem Schulter-Podcast auch auf die spezielle Versorgung von den proximalen Humerusfrakturen beim alten Menschen ein. Du hast es jetzt angesprochen, der gemeinsame Bundesausschuss, fällt mir auch schwer, hat festgelegt, innerhalb von 24 Stunden sollten diese Patienten versorgt werden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Warum ist das so? Ist der Knochen danach so geschädigt, dass er nicht mehr heilt? Oder warum muss das so sein?
Für den Knochen ist das eigentlich gar nicht schlimm. Und früher haben diese Patienten sehr viel mehr Zeit vor der Operation verbracht. Die Vorstellung zur damaligen Zeit war, dass die Patienten ja häufig schon mit verschiedenen Problemen zu uns in die Klinik kamen, kommen sie auch immer noch. Ein Patient mit zum Beispiel einem Herzproblem, das die Aortenstenose, Aortenklappenstenose gefährdet ihn jetzt. Und man könnte ja sagen, ja gut, wir wollen jetzt nochmal kardiologische Diagnostik machen. Dann vielleicht kann man sogar noch einen Stent setzen oder eine Klappe operieren. Und dann kann man den Patienten operieren. Oder wir möchten die Medikation des kardialen Problems nochmal überprüfen und brauchen dafür einen Kardiologen. Und dann soll der halt kommen. Und so wurden die Patienten vorbereitet. Diese Untersuchungen haben aber eben im Gegenteil gezeigt, dass die Patienten davon profitieren, wenn sie eigentlich ungeachtet der Probleme, die sie mitbringen, möglichst schnell operiert werden und wenn es notwendig ist, dann hinterher auf dieses Problem nochmal näher eingegangen wird, beziehungsweise eine Verbesserung gemacht wird, Medikamente verbessert und vielleicht auch eine Herzklappe dann noch ersetzt oder ein Stent. Und so ist die Verpflichtung jetzt bei allen Patienten, die nicht eine Gerinnungsmedikation bekommen, das heißt antithrombotische Medikation, dass sie innerhalb von 24 Stunden versorgt werden müssen. Und das ist ein Qualitätskriterium, was man auch mal nicht einhalten kann, aber das muss man auch im Einzelfall dann begründen und nicht nur mal sagen, naja, das war halt so oder da hat man keine Zeit, sondern das wird sehr genau hinterfragt und man muss es auch im Detail begründen können, warum man den Patienten nicht versorgt hat. Dazu gehört aber sehr viel mehr als nur die Versorgung innerhalb von 24 Stunden. Besonders finde ich auch die Mobilisation postoperativ. Es muss an dem Tag nach der Operation und auch wenn das ein Sonntag ist, muss zum Beispiel ein Physiotherapeut da sein, der den Patienten auch mobilisiert. Also der Patient muss aus dem Bett mobilisiert werden und auch das schreibt der GBA-Beschluss vor. Und man muss also auch einen Physiotherapeuten vor Ort haben und man muss einen Auftrag schreiben und das muss auch abgearbeitet werden. Also der Patient muss mobilisiert werden. Und so gibt es viele kleine und große Dinge, an die man sich halten muss und wofür die Struktur stimmen muss. Und das ist eine große Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch eine wichtige Struktur, wo es jetzt mit den alten Patienten halt eben deutlich leichter ist, die über die Hürden zu bringen und die dann hinterher auch wieder nach Hause zu bekommen.
Nach all dem, was du jetzt gerade so ausgeführt hast, merkt man ja, der alterstraumatologische Patient, das ist ein Patient, der wirklich eine Interdisziplinarität braucht. Also man braucht natürlich, wenn er eine Fraktur hat, einen Traumatologen, einen erfahrenen, aber auch erfahrene Pflege, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Anästhesisten, die sich mit den Krankheitsbildern auskennen. Man braucht Geriater, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Und natürlich dann noch die Kollegen der anderen Fachabteilung, wie vor allem innere Medizin, um diesem Patienten gerecht zu werden. Das ist ja ein wahnsinniger Anspruch, wenn man sich das mal so überlegt. Aus meiner subjektiven Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob es dazu schon viele Studien gibt, ist es aber doch so, dass die Patienten gerade mit den hüftgelenksnahen Frakturen, seit wir sie früher operieren, weniger Komplikationen erleiden. Kannst du das so bestätigen oder kennst du da Publikationen zu?
Ja, also das ist definitiv so. Also wir haben insgesamt sehr wenig Probleme im postoperativen Bereich. Unser Ziel ist immer, die Patienten so zu versorgen, dass sie hinterher sofort mit voller Belastung mobilisiert werden können. Und es trifft natürlich nicht nur die hüftgelenksnahen Frakturen, sondern eigentlich alle geriatrischen Patienten. Und wir haben Strukturen, in die wir die Patienten postoperativ wieder verlegen können. Die sind zwar nicht immer ausreichend zur Verfügung, aber gerade die Patienten, die aus dem häuslichen Umfeld kommen, die bislang im eigenen Zuhause gelebt haben, da funktioniert das eigentlich sehr gut, dass die Patienten schon sehr früh in eine Akutgeriatrie verlegt werden und dort eben ja, nochmal aufgemöbelt werden, wo danach geguckt wird, ob auch alles andere gut ist. In diesem Umfeld gibt es dann auch immer Patienten, Ärzte, die dann auch chirurgisch nach diesen Patienten gucken. Aber das viel Wichtigere ist eigentlich, dass die, wie gesagt, in all den anderen Disziplinen dann gut versorgt sind, dass der Blutdruck gut eingestellt ist und dass die Bewegung stimmt. Da wird geguckt, ist das Hörgerät noch das Richtige, und auch Ergotherapie, Schlucken, das sind ganz viele Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Wenn man das ins Extreme treibt, kann man auch so eine geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung machen. Das ist ein ganz ausführliches Programm, was über 20 Tage geht, und diese 20 Tage zählen auch erst ab der Aufnahme des Patienten und Einschaltung des Geriaters. Und dabei ist eine sehr intensive Physiotherapie notwendig und auch viele Sitzungen davon und also ganz viel strukturelle Behandlung des Patienten. Und dann denkt man, naja, ob sich das alles lohnt, diese alten Leute. Und es ist aber so, dass diese Patienten, die ansonsten ja häufig zum Pflegefall werden und einen Pflegedienst brauchen oder ins Altenheim kommen, Pflegeheim oder direkt in die Kurzzeitpflege verlegt werden, die werden da nochmal so zurecht gemacht, dass sie tatsächlich wieder ins eigene Zuhause zurück können und dann unterm Strich sehr viel weniger Medizin brauchen und sehr viel weniger Versorgung, als das jetzt im anderen Fall notwendig wäre. Und da gibt es eine Menge Studien, dass diese Komplexbehandlung für diese Menschen, die dafür geeignet sind, sehr gut sind.
Wenn wir nochmal kurz zurückkommen auf den Knochen und das, was wir so machen. Du hattest vorhin erwähnt, wir wollen die Patienten, egal wo wir sie operieren, zur Vollbelastung bringen durch unsere Operation oder zumindest zu einer vollen Funktionsfähigkeit. Ich denke, wenn wir jetzt ans Handgelenk denken, wir erwarten jetzt nicht, dass wir mit distalen Radius versorgt haben, dass die am nächsten Tag Liegestützen machen können, aber dass die Hand im Alltag voll einsetzen können. Jetzt haben wir einen osteoporotischen Knochen, also einen Knochen, der eine veränderte Mikroarchitektur hat und einfach poröser ist und leichter bricht, und wollen den Patienten aber zu einer Vollbelastung bringen. Wie kann man das lösen? Gibt es da spezielle Implantate oder spezielle Techniken, dass das so funktioniert, oder vertrauen wir da auf unser Glück?
Also grundsätzlich denke ich, hat bei den Implantaten die Verwendung von winkelstabilen Implantaten einen Riesenunterschied gebracht. Man kann gelenknahe Frakturen da ganz besonders mit Implantaten versorgen, also Platten, wo sich die Schraube mit einem Gewinde in dem Schraubenkopf in der Regel in der Platte verankert, und dadurch bildet sich dieses Implantat ein stabiles Gerüst, und das erhöht die Stabilität und die Belastbarkeit des Implantates ganz erheblich. Und somit ist eine Ruhigstellung dann in aller Regel nicht mehr erforderlich, und weil die Platte und die Schrauben oder der Nagel dann den Knochen auch tragen kann, erlaubt es eben auch die Mobilisierung des Patienten. Und das ist, wie gesagt, sehr wichtig. Ein geriatrischer Patient verliert pro Tag 2,5% der Muskelmasse, und das täglich, und das ist eine Zinseszinsrechnung. Das heißt, legt man eine 90-Jährige 2 Wochen ins Bett, dann braucht sie auch gar keine Verletzung, dann schafft sie gar nicht mehr aufzustehen. Bei den Implantaten grundsätzlich kann man vielleicht ganz allgemein sagen, dass die richtige Anwendung natürlich erforderlich ist, und bei den Nägeln zum Beispiel wichtig, dass sie eben auch besonders massiv sind, und dafür muss man vielleicht den Knochen noch etwas mehr aufbohren, um Stabilität zu erreichen, oder man muss den Knochen so gut aufeinanderstellen, dass er genügend Kontakt hat und auch genügend durchblutet ist, um dann eine rasche Heilung zu gewährleisten, weil nämlich auch der osteoporotische Knochen, der heilt eigentlich nahezu genauso gut. Der Stoffwechsel ist beim alten Menschen etwas langsamer und deswegen vielleicht auch nur halb so schnell wie beim Jugendlichen oder bei einem jungen Erwachsenen. Aber auch der osteoporotische Knochen heilt sehr gut. Man muss ihm nur die Bedingung bieten und die modernen Implantate können das eigentlich sehr gut leisten. Der Operateur muss die Möglichkeiten, die Optionen der Implantate nur auch nutzen können.
Zur Winkelstabilität werden wir ein Video verlinken, wo eine Firma sehr anschaulich gezeigt hat, am Beispiel der Fixation eines Apfels an eine winkelstabile Platte, wie der Unterschied zwischen einer winkelstabilen und einer konventionellen Platte ist. Und werden noch kurz was über die Winkelstabilität verlinken. Das ist so ein Thema, das fand ich, als mir das theoretisch beigebracht wurde zum Ende des Studiums, sehr schwierig zu verstehen, aber in der Anwendung ist es dann eigentlich sehr logisch und einfach. Ja, wir kommen schon zur Zusammenfassung. Also der alte Mensch, wenn man ein Alter benennen würde, haben wir uns schon schwer getan. Irgendwann zwischen 60 und 75 wird man alt, aber du hast es schon richtig gesagt. Das biologische Alter ist für uns aussagekräftig, für manche Entscheidungen im Vorfeld vielleicht auch das kalendarische, aber immer noch mal den Patienten angucken. Wir werden in den nächsten Jahren eine Zunahme von alterstraumatologischen Patienten haben, aber du hast es richtig gesagt, auf diese Zunahme sind wir eigentlich sehr gut eingestellt und haben in den letzten Jahren sehr viel gelernt, um auch die ganzen negativen Begleitumstände wie zum Beispiel das Delir gut zu behandeln. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Welchen Anspruch hat denn so ein alterstraumatologischer Patient? Was will der wieder können?
Die meisten Patienten wollen eigentlich nur wieder in ihren Alltag zurück. Die wollen schmerzfrei weiterleben, ohne wesentliche Beeinträchtigung. Und ich denke, das können wir in aller Regel den Patienten auch bieten. Der geriatrische Patient ist ein sehr dankbarer Patient und die altersdramatologische Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen ist aus meiner Sicht eine Win-Win-Win-Win-Situation. Das ist nicht nur für den Patienten gut, es ist für den Unfallchirurgen gut, es ist für den Geriater gut, es ist für die Angehörigen ein Riesengewinn, weil sie so ihren Patienten, den Angehörigen, wieder nahezu gesund wieder zurückbekommen und noch einige Jahre glücklich zusammenleben können.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, dass der alterstraumatologische Patient eigentlich ein dankbarer Patient ist, wenn die Umstände in der behandelnden Klinik stimmen. Raphael, vielen Dank für den Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.